Wir wollen beten. Wir neigen uns vor dir, du ewiger Gott, du Gott aller Gnade, du Gott alles Erbarmens. Wir wollen dir danken, wie wir gesungen haben, für das Wort deiner Verheißung. Wir wollen dir danken, dass du uns den Heiligen Geist der Verheißung gegeben hast, dass du uns hineinführst in dein ganzes Verheißungswort. Darum danken wir dir jetzt auch für diese Stunde, für unser Zusammensein. Wir möchten danken für deine Gegenwart. Lass uns daran immer wieder denken, dass unsere Herzen hingewandt sind zu dir. Und wir hören, was du uns sagen willst. Amen.
Amen.
So, wir haben wieder einen Stafettenwechsel. Wir freuen uns auf unseren Bruder Johannes Ullmann. Der Herr möge ihn segnen. Stafetten. Man kann auch anders sagen, ein großer Blumenstrauß. Kommt wieder eine schöne neue Blume dazu. Gott möge uns segnen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich werde immer wieder einmal gefragt, wo ich herkomme und was ich mache. Ich will mit wenigen Sätzen das gleich abhandeln. Mein Name ist ja bekannt, Johannes Ullmann. Ich komme aus dem Osten, aus dem Erzgebirge, bin verheiratet, 57 Jahre alt und gehöre der Methodistenkirche an. Eigentlich von Haus aus entstamme ich der lutherischen Kirche. Ich habe mich mit 18 Jahren als lutherische Kirche abgemeldet wegen der Frage der Kindertaufe. Dann war ich vielleicht 10 Jahre konfessionslos, lernte dann meine Frau in einer Methodistenkirche kennen und ja, und der Pastor hat mich dann irgendwann einmal als Mitglied eingetragen. So bin ich also Methodist geworden. Von Beruf aus bin ich Mechaniker. Ich war in einem Textilkombinat beschäftigt und habe dort 30 Jahre im Drei-Schicht-System im Rhythmus Akkord gearbeitet, bis ich 91 dann invalidisiert wurde. Ich bin sehr dankbar, dass mir die frei gewordene Zeit jetzt eben geschenkt ist, um die große Gottesbotschaft zu bezeugen. Ich grüße Sie ganz lieb und tief aus dem Herzen. Und mit diesem Gruß sind auch viele liebe Grüße aus dem Erzgebirge und der Gemeinde aus Dorf Chemnitz verbunden. Natürlich grüßen auch die Geschwister aus Reichenbach und Erzgebirge hier Sie ganz alle herzlich. Jedes Mal, wenn wir die Grenze bei Plauen überschreiten, eine Grenze, die gar keine Grenze mehr ist, sind unsere Herzen mit Dank erfüllt. In meinem Auto klingt immer ein lautes Halleluja. Die lieben Geschwister aus der Schweiz, die freuen sich, dass Deutschland wieder eins geworden ist. Aber wir Deutsche, wir sind schon ein sehr undankbares Volk geworden. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns freuen, Versammlungen zu haben ohne Stasi-Überwachung. Können Sie sich das vorstellen, wenn Sie von der Gestapo genau registriert würden, wer kommt und wer nicht? Manche sind ja auch der Auffassung, dass wir erst mit dem Mauerbruch das paulinische Evangelium entdeckt haben. Das ist aber nicht ganz so. Ich darf Ihnen das mal sagen, dass die Botschaft von der Herrlichkeit des Leibes Christi, von der Ganzrettung Israels und der Versöhnung des Alls eigentlich viel tiefer verwurzelt war im Osten als hier im Westen. Das war und hing mit der Wirksamkeit eines Professors Ströder zusammen, der durch die vielen Konferenzen und prophetischen Wochen in Elbingerode, in Wernigerode und in Bad Kloster Lausnitz dafür den Grund legte. bevor es einen Karl Geyer und Paulus Verlag in Karlsruhe, in Stuttgart und in Heilbronn gab, gab es einen Maranatha Verlag in Leipzig und Bad Klosterlausnitz. Und dieser Verlag war eigentlich auch der Verlag von dem prophetischen Wort, was durch Ströder herausgegeben wurde, 1908 bis 1939. Nach dem Krieg nahmen wir ja im Osten eine sehr unheilvolle Entwicklung. Wir haben also mit Ihnen zusammen nicht nur den Zweiten Weltkrieg verloren, sondern wir haben im Osten auch das prophetisch heilsgeschichtliche Wort verloren. Ein erneutes Gericht brach ja 1945 über uns herein. Sie wurden durch die Wiedergutmachung an Israel aus dem Dreck und den Trümmern des Zweiten Weltkrieges herausgehoben und wirtschaftlich und auch geistlich, müssen wir sagen, sehr gesegnet. Auch an die Brüder müssen wir einmal denken. Karl Merz, Karl Geyer, Adolf Heller, Willi Schürmacher, Hans Heck, Robert Schad, Ruprecht und viele, viele andere. Ruprecht Bayer, ja, super, so. Bei uns waren Leute an der Macht, die Israel verfluchten und die Feinde Israels, die Araber und die Palästinenser, mit allen Mitteln unterstützten. Wir bildeten also die Terror- und Banditenbanden eines Arafat aus und gaben ihnen viel, viel Geld. Die Folge war also der Zusammenbruch jenes viel gepriesenen Sozialismus. Ein Überrest. Ich muss mal sagen, ein Überrest ist geblieben. Und dieser Überrest, dazu gehört also auch der Wolfgang Jügel, er stammt ja aus dem Osten, aus Reichenbach, und auch Joachim Schad und Jürgen Schad. Ich bin euch, lieben Geschwister, aus dem Erzgebirge und aus Reichenbach sehr dankbar, dass Sie hier mit sein können. Wir wissen ja alle, wie wir um diese Botschaft, um dieses große Gottesevangelium, wie wir gekämpft haben, wie wir gelitten haben, wie wir geweint haben und manchmal fast gestorben wären, um dieser Last und des Widerspruchs wesen. Vor 40 Jahren, da wurde bei mir die Nacht zum Tage. In dieser gewaltigen Auseinandersetzung bei uns zu Hause, wer wohl bei dem Unternehmen Gottes den Sieg davontragen würde, Satan oder Christus, da schrie ich zu Gott, wenn das wahr ist, was du in deinem Wort hast niederschreiben lassen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz hineingekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es der Geist kundgemacht, geoffenbart. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen, die Gerichtstiefen der Gottheit. Als Gebet geschrien. Ich musste also ein halbes Jahr warten. Ich kam von der Spätschicht nach Hause, es war vielleicht 23:30. Wir hatten nachts damals keine Energie mehr. Wir mussten also dann mit Kerzenlicht uns über Wasser hallen. Ja, in jener Nacht, ich muss wohl dieses Wort 100-mal gelesen haben, denn mein Testament war schon zerlesen, aber in jener Nacht ging mir das Licht auf. Ich las 1. Korinther 15, Vers 22. Gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht, mit Gottes Leben erfüllt. Ein jeder aber in seiner Ordnung oder in seiner Reihenfolge. Der Erste ist immer Christus. Danach wir, die wir des Christus sind, danach die Übrigen, die Vollendung, wenn Christus sich dann dem Vater unterstellt. Ich kann Ihnen sagen, da ging mir die Sonne auf. Und seit dieser Zeit brennt ein Feuer in meinem Herzen, was noch niemand zu löschen vermochte. Und ich möchte es manchmal in den jungen Herzen hineintragen, dass wenigstens eine Flamme dieses göttlichen Evangeliums in ihnen wäre. Machen wir erstmal Schluss. Noch etwas, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich frage Sie, können wir noch etwas aufnehmen? Ja? Nach 17 Versammlungen ist manchmal der Eimer restlos voll. Da lässt die Spannkraft nach und wir können einfach nicht mehr. Ich möchte Ihnen eine Hilfe geben. Wir machen mal mit unserem Bewusstsein einen Strich und beten zum Herrn, dass er all das Gehörte in diesen Tagen abspeichere. Und dass er uns dann zur gewünschten Stunde es wieder in Erinnerung bringt. Wir haben gestern Abend gehört, dass der Geist, der uns gegeben ist, auch ein Geist der Erinnerung ist. Dass wir auf einmal in Situationen hineingeführt werden und uns erinnern des gesprochenen und gepredigten Wortes. Wer mit Computern umgeht, der weiß das. Das ist also ganz wunderbar, wenn man stundenlang an diesem Kasten gesessen hat. Ja, und dann kann man ein Feld aufrufen, abspeichern. Ja, und das ist also für mich dann eine Erlösung. Und dann ist es gespeichert. Und man kann es dann gewünscht wieder zurückrufen. Das ist ja nur ein Abbild von dem, was eigentlich auch bei uns abläuft. Der Heilige Geist möge all das abspeichern. Wir machen mal einen Strich, damit wir wieder ganz neu zuhören können. Und nun zu diesem Thema heute. Pfingsten, was ist das? Und wohin gehört es? Über dieses Thema haben ja hier an dieser Stätte schon ganz namhafte Brüder klare Aussagen gemacht. Es ist durchaus nichts Neues, was ich Ihnen heute Morgen zu sagen habe. Aber es ist notwendig, in dieser verwirrten Welt die Heilswege Israels und seiner Gemeinde klar zu definieren. Was ist Israel und was ist die Gemeinde? Wenn wir uns nicht von einer gefährlichen Geisterflut im allerfrömmsten Gewande hinwegspülen lassen wollen, ist eine heilsgeschichtliche Schau, auch gerade was Pfingsten betrifft, unumgänglich. Die Beschäftigung und die Auseinandersetzung im pfingstlich-charismatischen Raum hat ja viele Gemeinden erfasst und entzweit. Vom 1. bis 5.6., das war also über Pfingsten, lief in Bern, früher hat man eine Feuerkonferenz, nein, das ist schon viel zu wenig, eine Feuerglutkonferenz. Ihr lieben Geschwister aus der Schweiz, nehmen Sie sich in Acht, wenn Sie nach Bern fahren, dass Sie nicht von dieser Glut mit angesteckt werden. Ja, wir lachen darüber, die Brüder Stockmeier und Seitz, die haben oft mit der Eisenbahn große Umwege gefahren um Zentren, die damals charismatisch hochgradig waren. Und wir denken, wir können uns dieser Geistesbewegung aussetzen und kommen dann ungeschädigt zurück. Das ist oft große Lebensgefahr. Liebe Geschwister, sind wir sehr vorsichtig. Und da wird nun hier bekannt gemacht, der Toronto-Segen ist die gegenwärtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Tausende von Kirchen und Gemeinden in aller Welt sind schon davon betroffen. Ein neues Pfingsten. Da fand ich einen Abschnitt. Da beschreibt der Theologe, wie es ist, wenn man von Gott mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wird. Er gebraucht ein Bild, das wenig später Wirklichkeit wird. Es sei wie bei einem Witz, meint er. Es dauere unterschiedliche Zeit, bis der Witz verstanden werde und man zu lachen beginne. Im nächsten Moment bittet John Wimber Gott, seinen Geist zu senden. Wenige Augenblicke ist es sehr still im Kongresszentrum Hamburg. Dann fängt irgendwo jemand zu lachen an, ganz leise. In dem großen Veranstaltungsraum hört man es kaum. In der anderen Ecke stimmt jemand mit ein. Allmählich schwillt das Lachen an, bis viele im Saal mitlachen. Menschen sinken im Saal zu Boden, andere schreien. Seelsorger, erkenntlich am Namensschildchen, knien bei ihnen nieder und beten für sie. Nachbarn fallen sich in die Arme, minutenlang Tränen rollen. Und nach rund einer Viertelstunde ist alles vorbei. Die Band auf der Bühne spielt Anbetungsmusik und stimmt ein Lied an. John Wimber tritt noch einmal an das Mikrofon. Das war der Geist Gottes. Und die Gemeinde sagt Ja und Amen. Und wir sagen, es war dieser Geist nicht. Was ist Pfingsten? Wohin gehört es? Heutzutage sind fast alle Gemeinden von einer unheimlichen Lauheit, von einer Trägheit und Bequemlichkeit befallen, dass sich kaum einer noch vom Stuhle rührt. Auch an die größten Gottesbotschaften haben wir uns schon längst gewöhnt. Fromme Formen ohne Kraft, Rahmen ohne Inhalt, gut gepflegte Tradition bis hin zur Erstarrung. Wäre da nicht ein erneutes Pfingsten das Dringendste, wofür wir beten sollten? Und manchmal hört man es ja in die Gemeinden, in die Gebetsgemeinschaften. Zurück, wohin? Zurück zur Urgemeinde. Ja, zurück zur Urgemeinde. Wollen Sie zurück zur Urgemeinde? Wollen wir zurück? An dem ursprünglichen embryonalen Zustand wollen Sie wieder zurück gefüttert werden und jeden Tag die Windel sauber gemacht zu bekommen? Die Gemeinde steht vor ihrer Vollendung. Wollen wir wieder zurück zum Anfang, zur Urgemeinde? Da müssten wir auch unseren Besitz verschleudern und den Ertrag in die Gemeinde hineinbringen. Zurück zur Urgemeinde. Ist das richtig? Oder wie oft in unseren Gesangbüchern Lieder geschrieben sind, du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern, mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. Ich zitiere noch ein paar Lieder. Und wir stecken sehr tief in dieser Tradition. Da heißt es, dass es auf der armen Erde unter deiner Christenschar wieder einmal Pfingsten werde. Herr, das mache gnädig wahr. Lass es in deinen Christengemeinden nah und fern zu Berg und Tal deine Geistesmacht erscheinen, Pfingsten werde überall. Ihr Fackeln vor dem Thron, geh aus vom Vater und dem Sohn, erbarmt euch über unser Land und steckt es all überall in Brand. Und das andere Lied, das kennen wir alle. Das heißt, komm Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Dieses Lied kann ja eigentlich ein Kind Gottes gar nicht singen, ohne dem Vater im Himmel zu kränken, weil man ohne den Besitz des Heiligen Geistes gar kein Kind Gottes sein kann. Da gibt ein Vater seinem Kind ein Geschenk. Und das Kind, das bittet Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang, Vati, ich möcht's doch gern haben. So sind wir also. Hat eine Gemeinde kurz vor ihrer Vollendung wirklich noch ein neues Pfingsten zu erwarten? Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der tief in dieser charismatischen Bewegung steht. Und zwar hatte ich das Gespräch in meinem Auto. Ich fuhr von Hommersdorf nach Dorfchemnitz und da sah ich so einen Mann am Straßenrand entlang schlendern. Ich drehte das Fenster herunter und frug, wollen Sie mitfahren? Das macht man eigentlich gar nicht. Fremde Leute einladen. Aber bei uns geht das noch etwa. Ich frug, wollen Sie mitfahren? Sagt er ja. Und der Mann hatte noch gar nicht richtig Platz genommen. Da ging das schon los. Da sagte er, ich habe das Auto weggebracht, ich wollte eigentlich nach Stuttgart fahren. Mein Sohn hat dort den Abschluss in einer Bibelschule bei Beder Wenz. Sie wissen nicht, wer Beder Wenz ist? Ein hochkarätiger Charismatiker. Der bildet also die Prediger und die Wortverkündiger aus für diese Geistesbewegung. Und jetzt sage ich Ihnen gleich, mein Sohn weiß nicht, geht er nach Afrika oder bleibt er hier in Deutschland. In Deutschland kommt eine riesengroße Erweckung, nämlich Gott gießt den Geist noch einmal über Deutschland aus. Und Berlin wird das Zentrum sein.
Sagte ich, das ist aber interessant. Wo haben Sie denn diese Information her? Sagt er, ja, durch Visionen habe ich und viele Brüder haben sie bekommen. Sagte ich, ist interessant. Aber ich sage Ihnen, das stimmt schon, dass Gott den Geist noch einmal ausgießen wird. Aber nicht über Deutschland, sondern über Israel und später über alles Fleisch. Ja, und dann haben wir lange im Auto geredet. Eigentlich fährt man an 5 Minuten, aber wir haben dann 1 Stunde im Auto gesessen. Und ich habe diesen Mann versucht, ein Stück Heilsgeschichte deutlich zu machen. Dass das, was sie an Visionen haben, von der Schrift abgedeckt werden muss. Und das ist es nicht. Und aus diesem Grunde habe ich ihm gesagt, dass es eben eine Offenbarung, eine Vision ist, wohl biblisch, aber lichtvoll, aber von unten ist. Der Mann war ganz erschüttert. Ich frug ihn, wie lange sind Sie eigentlich gläubig? Und er sagte, 1 halbes Jahr. Und wo gehen Sie hin? Wo haben Sie die Gemeinde? Wo werde sie haben? In Liechtenstein, bei Zwickau. Das ist ein ganz großes charismatisches Zentrum im Osten. Wie es früher auch das Schneewindhaus war. Oder vielleicht auch noch ist. Ja, das sind also alles Gespräche, die uns eigentlich die Frage neu stellen, was ist Pfingsten? Wohin gehört es? Zu Pfingsten ging eine jahrhundertalte Prophetie in Erfüllung. Stimmt das? Wir fragen, was war der Inhalt dieser Prophetie? Wir schlagen jetzt einmal, steigen jetzt in das Thema ein. Wir schlagen Hesekiel, Kapitel 39, Hesekiel 39, Vers 25 bis 27 auf. Hesekiel 39, 25 bis 27. Ich lese aber zuvor noch einen Text aus Jesaja 44, Vers 2 und Vers 4. Da heißt es, dich Israel habe ich erwählt und ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen legen auf deine Sprösslinge. Jesaja. Und jetzt der Text in Hesekiel 39. Ich werde mich des ganzen Hauses Israel erbarmen. Ich werde sie aus den Völkern zurückbringen und aus den Ländern ihrer Feinde sammeln. Und ich werde mich an ihnen heilig erweisen, vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden wissen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land zurückführe. Und keinen einzigen mehr von ihnen dort übrig lasse. Und ich werde nicht mehr mein Angesicht vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Und nun gehen wir zu dem bekannten Wort Pfingsten, was überall zitiert wird in den Kirchen und Gemeinden, Joel Kapitel 2, Vers 28 bis Kapitel 3, 2. Wer eine Luther-Übersetzung hat, das ist Kapitel 3, 1 bis 7. Elberfeld, Kapitel 2 von Vers 28 an. Da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen und ihr selbst über die Kranken und über die, selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Wir erinnern uns an Wolfgang Jügel, die jenen Tage, wir kommen dann nochmal zurück, sind die Tage am Ende des Zeitalters. In jenen Tagen. Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Das Zeugnis dieses Propheten, das ist nun etwas, was ich auch lernen musste, weist uns nicht auf Pfingsten, sondern in die allerletzte Zeit, in die Zeit des Endes hin. Es ist eine Prophetie, die Jahrtausende überspannt und die uns bis zum Abschluss dieses Äons führt. Es steht ja sehr deutlich im Hesekiel-Text, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes mit der Rückführung Israels aus der Gefangenschaft der Nationen zusammenhängt und mit der Wiederkunft ihres Messias in Verbindung steht. Und dass uns allen bekannte Wort, was wir bei Wolfgang Jugel oft eben auch gehört haben, Jesaja 12, Vers 9 bis 10, und es wird geschehen, an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die wieder Jerusalem heranziehen. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden sehen, den sie durchbohrt haben. Es ist ja sehr bedeutsam. Zacharja 12. Ja, nicht jetzt. Yes. Zacharja 12. Entschuldigt. Es ist da sehr bedeutsam, dass diese Pfingstvision bei Joel, die beginnt also mit einem danach oder nach diesem. Das müssen wir uns bunt ausmalen, damit wir es genau verstehen, was nach diesem beginnt. Wir schlagen also wieder zurück in den Joel-Prophet. Und lesen also Vers 18 nach diesem. Vers 21 heißt es, oder wir fragen uns, was ist denn eigentlich der Rahmen, wo diese Verheißung hineingegeben wurde? Vers 21, Joel 2, Vers 21, fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich, denn Jahwe tut Großes. Vers 23, und ihre Kinder Zions, frohlocket und freuet euch in Jahwe, eurem Gott. Vers 27, und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin, und dass ich Jahwe euer Gott bin und keiner sonst, und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Wir müssen uns anhand dieses Textes einmal klar werden, dass Joel nicht das Pfingsten im Jahre 30 zum Gegenstand seiner Prophetie hatte. Er schaut eben über einen großen Zeitbogen hinweg in die letzten Tage beim Abschluss dieses Äons. Nun, wohin gehört Pfingsten? Die Theologen und die Christenheit dazu, die behaupten, dass das ihr Fest sei. Pfingsten sei die Geburtsstunde der Gemeinde, der Kirche. Wir fragen zurück, ist das wahr? Ist das richtig? Jesus hat ja seine Jünger immer wieder darauf hingewiesen, dass er nach seiner Auferstehung zum Vater zurückkehren wird. Sonst könnte er nicht den Heiligen Geist senden, der sie in alle Wahrheiten leiten soll. Der Heilige Geist, der eigentlich stellvertretend für ihn da ist. Und kurz bevor er zum Vater zurückkehrt, verabschiedet er sich von seinen Jüngern mit der Bitte, sie sollten sich nicht von Jerusalem entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten. Denn Johannes tauft zwar mit Wasser, aber ihr sollt
mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das war für die Jünger etwas völlig Neues. Der Messias kommt zu ihnen und verschwindet wieder. Das war für sie restlos neu. Und an dessen Stelle verheißt er den Heiligen Geist. Und so kam es dann auch. Das ist also die Geschichte in Apostelgeschichte 2. Da heißt es, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, da waren sie alle an einem Ort. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde. Wir wissen also, der Geist kam wie fast mit zerteilten Zungen. Und sie sprachen Dialekte aus, die sie früher gar nicht gekannt haben. Petrus stand also dann auf mit den Elfen und erhob seine Stimme und redete. Vers 14. Apostelgeschichte 2, 14. Ihr Männer von Judäa und alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehme zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist erst 9 Uhr morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Bis hierher. Petrus nimmt also dieses Joel-Wort fast aus dem Zusammenhang heraus. Er aktualisiert es und ändert es auch für die spezielle Situation etwas ab. Das dürfen wir doch nicht machen. Wort Gottes abändern. Aber der Petrus ändert es ab. Und an dieser Stelle ist mir deutlich, wie sehr das Wort Gottes inspiriert ist. Der Petrus musste nämlich etwas hineinfügen, was der Joel nicht gesagt hat. Er fügt ein von hinzu. Das von dürfen wir eben auch bunt ausmalen. Was ist das, das von? Wenn Sie nachmittags zum Kaffee trinken gehen, dann finden Sie ganz hervorragende Torten vor. Nicht wahr? Und dann nehmen Sie doch nicht die Torte mit hinaus, sondern Sie nehmen ein Stück von dieser Torte, damit die übrigen auch noch etwas haben. Das ist eben so dargestellt. Von heißt einen Teil vom Ganzen. Vom Ganzen. Und zu Pfingsten ging es also nur um einen kleinen Ausschnitt. Das ist also sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass Gott nicht alles auf einmal tut. Und Heilsgeschichte ist eben ein Verständnis, dass Gott in verschiedenen Etappen mit verschiedenen Botschaften an verschiedene Gruppen von Menschen spricht. Das ist Heilsgeschichte. Der Unterschied, dass Gott im Paradies anders geredet hat, als später vor der Flut und dass Gott mit Mose durch das Gesetz zu dem Volk Israel anders geredet hat wie heute, das ist uns doch verständlich. Das ist wichtig, dass wir wissen, wo gehört eigentlich dieses Wort Gottes hin. Und wir können als Gemeinde nicht die ganze Bibel für uns herübernehmen und meinen, ja, das muss alles für uns gültig sein. Wir sind Töchter Zions, wir sind die Mägde, wir sind die Bräute, wir sind alles, Braut, Weib, Jungfrau, wir sind alles. Wissen Sie, der Petrus hatte ja eine glühende Liebe zu Jesus, wirklich eine glühende Liebe. Als dann der Herr auf dem Wege ihn mal sagte, ich muss gekreuzigt werden, ich muss sterben, da nahm der Petrus den Herrn zur Seite und sagt zu ihm, Nein.
Nicht mit. Da machen wir nicht mit. Das lassen wir nicht zu, dass du dich umbringen lässt. Wir sind doch dankbar, dass du da bist. Das rührt von einer glühenden Liebe zu Jesus her. Und was sagt der Herr? Petrus, ich verstehe dich zwar. Du denkst und du urteilst menschlich, logisch, ist doch ganz normal. Aber nicht göttlich. Geh hinter mich, Satan. Verstehen wir? Das ist eine Rede, da wird es ein Umhauen. Geh hinter mich, Satan. Und wir verstehen auch die lieben Geschwister, Kinder Gottes, die eben von einem charismatischen Geist betrogen werden. Und wenn man hineinschaut in die Lektüre des Dorontos-Segens, dann haben die alle eine glühende Liebe zu Jesus. Ja, das ist also alles richtig. Das hat auch der Petrus. Aber keine Heißgeschichte kannte er. Keine Heißgeschichte. Und wie froh war ich, als ich dann in der Apostelgeschichte von ihm selbst lesen konnte, wo er die große Predigt hält, musste nicht Christus zuvor leiden. Dort hat er es kapiert gehabt. Verstehen wir, wie schwer es ist, dass wir nicht verkehrte Vorstellungen und Hoffnung haben für diese Zeit, auch mit uns, mit der Gemeinde, dass wir genau wissen, was Gott für Akzente gesetzt hat, für Schwerpunkte, damit wir frei sind vom Betrug. Und da können trotz glühender Liebe wir zu einem Sprachrohr fremder, falscher Geister werden. Denken wir an Petrus. Das von bedeutet also, dass es einen Teil vom Ganzen gibt. Es wird hier deutlich, dass es sich hier nur um eine Vorerfüllung handelt. Die Voll- und die Ganzerfüllung wird erst am Ende der Tage geschehen. Das damalige Pfingsten war nur der Anbruch von dem, was noch in einem viel stärkeren, in einem unvorstellbaren Maße geschehen wird, wenn der Messias Israel wieder zu seinem Volk kommt. Das, was damals geschah, war nur der Schatten, war nur der Umriss. Pfingsten ist ja das Fest von der Schrift, das Fest der Erstlinge. Da brachte man zwei gebackene Brote im Tempel dar und diese wurden als Erstlinge für die dann später erfolgte Ernte dem Herrn gebracht. Das ist ein wunderbares Bild. Ich fasse erst einmal kurz zusammen. Das Pfingstfest war ein rein jüdisches, israelitisches Fest. Es wurde jedes Jahr gefeiert, und zwar genau am 50. Tage nach dem Passa. Nur zu jener Zeit, als Jesus Christus als das wahre Passalamm geschlachtet wurde, da war auch Pfingsten ein außerordentliches Fest. Und genau wie der Tod und die Auferstehung Jesu ein einmaliges, ein heilsgeschichtliches Ereignis war, so auch das damalige Pfingstfest. An diesem Fest wurden die ersten Brote als Anbruch der kommenden zukünftigen Ernte in den Tempel gebracht. In diesem vorgegebenen Rahmen fand nun auch die Ausgießung des Heiligen Geistes statt. Aber die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten war, das wollen wir uns merken, war nur der Anbruch, war nur die Vorerfüllung von den Propheten geweissagten Verheißungen. Es waren weiter nichts als Erstlinge, worauf dann bei der Wiederkunft des Messias der Heilige Geist auf ganz Israel und danach auch über alles Fleisch ausgegossen wird. Fünfzigster Tag nach Passa. Die Israeliten, die durften zählen. Zahlen sind im Worte Gottes nicht ohne Wert und ohne Inhalt. Das Zählen von Tagen, Wochen, Sabbaten, Feiertage ist dafür ein besonderes Merkmal. Sogar über größere Zeiträume durfte gezählt und gerechnet werden. Wir denken an die 70 Jahrwochen, die Wiederherstellung Israels. Berechnungen und Termine, wo auch Sterne, Sonne, Mond mit einbezogen wurden, gibt es nur bei Israel. Die Gemeinde aus den Nationen hat ihren Platz weit über Sonne, Mond und Sterne. Und wird nicht an den kosmischen Abläufen gemessen und berechnet. Ihre Geschichte hat es nicht mit Zählen, auch nicht mit Rechnen, mit irdischen Zeitabläufen zu tun, sondern sie hat es mit Wesenhaften, sie hat es mit dem Christus zu tun. Wenn wir über Zahlen sprechen, dann greifen wir eben in ein Gebiet hinein, was nach uns abläuft, die 70. Jahrwoche. Sicherlich sind auch wir in bestimmten Zeitrhythmen eingebunden. Ich denke, wenn Paulus sagt, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils, das ist also ein Kairos, ein ganz von Gott zugeschnittener Zeitraum für die Gemeinde, eine angenehme Zeit, ein Zeitraum. Er läuft von der Beginn der Gemeinde bis zu ihrer Vollendung. Wir wissen das nicht wie lange, aber in dieser Zeit ist Gnade, Gnade und Glaube. Und wenn die Gemeinde vollendet ist, laufen ganz andere Dinge dann über den Erdkreis. Deshalb sagt ja Paulus dem Galatern so deutlich, die wieder anfingen, Tage zu zählen, Feiertage zu halten, sagt er, seid ihr denn verrückt geworden? Wer hat euch denn betrogen? Wer hat euch denn verhext und bezaubert, dass ihr wieder anfangt? Das ist wichtig, da müssen wir zählen. Ja, neulich war ein Bruder aus dem süddeutschen Raum zu Gast, der legte so viel Wert auf den Tag der Intronisierung Jesu, der Himmelfahrt und Pfingsten. Da habe ich müssen tief Luft holen. Ich sagte, was haben wir denn mit diesen Tagen zu tun? Wir sehen also, dass dieses Geschehen in Jerusalem mit uns, mit der Nationengemeinde, noch nichts zu tun hat. Das war ein rein nationales Heilsgeschehen auf rein jüdisch-israelitischem Boden. Das Pfingstgeschehen mit der damaligen Jüngerschaft war nur der Anbruch. Es waren nur Erstlinge. Die Vollerfüllung von dem Joel-Wort findet aber seine Fortsetzung und endgültige Erfüllung am Ende des Äons in den letzten Tagen. Es herrscht ja die Meinung vor, dass damals zu Pfingsten die ganze Welt in Jerusalem versammelt war, also auch wir Nationen. Und das stimmt gar nicht, es waren nur Juden und Israeliten versammelt. Petrus wendet sich in dieser großen Predigt ausschließlich seinen Volksgenossen, Juden und Israeliten zu. Das ist wichtig und das können wir auch, gibt es Buntstifte, bunt ausmalen. Das ist wichtig, wenn wir das lesen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation, die unter dem Himmel sind. Und dann in Vers 14, da heißt es, Petrus stand auf mit dem Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa. In Vers 22, da heißt es, Männer von Israel. Vers 29, da heißt es, Brüder, es sei mir erlaubt, der Petrus, dem wäre es nicht im Traum eingefallen, einen von den Nationen als Brüder anzusprechen. Vers 39, da heißt es, denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Ja, und das sagen so viele, das sind nun wir. Das sind wir, die Gemeinde. Daran hat Petrus gedacht. Ich lese ein Wort aus Daniel 9. Da heißt es zum Beispiel in diesem Vers, dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit, unser aber die Beschämung des Angesichtes. Daniel 9, Vers 7. Wie es an diesen Tage ist, der Männer von Juda und der Bewohner von Jerusalem und des ganzen Hauses Israel, der Nahen und der Fernen. Und nun das Ergebnis dieser großen, gewaltigen Predigt des Petrus zu Pfingsten. Da fragen sie alle, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet darauf ganz klar in 5 Punkten. Das erste war, tut Buße. Das zweite war, es lasse sich jeder taufen. Das dritte war, damit bekommt ihr die Vergebung der Sünde. Und viertens, ihr bekommt dann den Heiligen Geist. Fünftens, und es wird große Zeichen und Wunder geschehen, an euch und mit euch. 3000 Menschen wurden gläubig. Dass wir das recht verstehen. Die Apostel sahen auch nach Pfingsten ihren Auftrag ganz allein an Israel geltend. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt der Herr Jesus zu ihnen, kurz vor der Himmelfahrt, ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die letzte Grenze des Landes. So steht es da. So steht es da. Man kann es auch anders übersetzen. Aber die Jüngerschaft hatte eben das Verständnis. Erst kommt Israel dran, bevor die Nationen von diesem Heil erfasst werden. Das ist also schon sehr wichtig. Wir kommen zu diesem Vers noch einmal zu sprechen. Warum eigentlich die Übersetzer gesagt haben, ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Man kann das auch so übersetzen. Beides ist richtig. Wenn wir es sehen im historischen Zusammenhang, dann müssen wir sagen, die Jünger gingen bis zur letzten Grenze des Landes. Heilsgeschichtlich müssen wir es so übersetzen, dass also Israel dann, wenn der Geist Gottes noch einmal ausgegossen wird, über dieses Volk und über alles Fleisch, dann werden sie Zeugen geben, bis an die Grenzen, die letzten Grenzen der Erde. Matthäus 28, ihr werdet hingehen und werdet zu Jüngern machen, alle Nationen dieser Erde. Das ist speziell, spezifisch, dieser Auftrag. Wir dürfen das Evangelium auch verkündigen, aber nicht mit einer Verheißung einer flächendeckenden Evangelisierung, sondern dass Gott aus. Und das war eine totale Schockierung dieser Jünger, dass Gott jetzt nicht ein Volk nimmt, sondern aus den Völkern eine Gemeinde. Das Aus, hat Heinz Schumacher so deutlich betont. Heraus. Dass Israel beiseite gesetzt wird, das konnten sie damals einfach so nicht fassen. Ganz vorsichtig, wenn wir das lesen, führt ja Gott den Petrus an Cornelius heran. Der Cornelius, der hat sich gesträubt mit Händen und Füßen, dem Cornelius das Evangelium zu verkündigen. Sie haben doch eigentlich den Auftrag. Die haben das ganz anders verstanden. Es war also schon schwer für den Petrus, dem Cornelius als Nationangehöriger das Evangelium zu predigen. Erst sollte ja das ganze Volk Israel neu gemacht werden, bevor die Nationen an die Reihe kommen. Eine ungeheure Tragödie nahm seinen Lauf. Das Volk lehnte den Heiligen Geist ab, es lästerte, sperrte die Jünger ein, tötete die Stephanus und den Jakobus und verfolgte die Gemeinde. Verstockung im Gericht war dann das Ende und im Jahre 70 wurden sie unter die Nationen zerstreut. Was will uns das sagen? Ist Pfingsten nun auch für uns Gläubige aus den Nationen eine tragfähige Plattform? Für uns meine ich, die wir erst viel später unseren Anfang nahmen. Oder müssen wir Pfingsten mit den augenfälligen Begleiterscheinungen heilsgeschichtlich anders einordnen? Das heißt, dort lassen, wo es eigentlich hingehört, nämlich als Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel. Dann, liebe Geschwister, wäre ja auch Pfingsten nicht die Geburtsstunde der Gemeinde, von der wir reden und der wir angehören. Manche bekommen bei dieser Frage einen regelrechten Wutanfall, weil die Macht der Tradition sie so tief gefangen führt. Dass Israel unter Fluch gestellt wurde, als sie das letzte Angebot Gottes, den Heiligen Geist, ablehnten, dass sie beiseite gestellt und verstockt wurden, das ist den meisten Gläubigen schon klar. Von der Geschichte her schon einleuchtend. Aber das Verhängnisvolle dabei ist, dass man nicht mitbekommen hat, dass Gott auch das gesamte Heilsangebot mit den dazugehörigen Verordnungen, Bestimmungen, die hat er auch mit abgesetzt und mit auf das tote Gleis geschoben. Dieses Missverständnis ist so groß, dass man eine Bibelkonferenz damit füllen könnte. Wenn Gott sein auserwähltes Volk für eine ganz bestimmte Zeit aus dem Rennen nimmt und dafür die Gemeinde aus den Nationen einsetzt, müssen wir dann auch auf den gleichen Gleisen und Linien laufen, den Sabbat halten, die Beschneidung beachten, Feste und Feiertage beobachten? Oder sind für uns, die wir Kinder aus den Nationen sind, andere Maßstäbe und Richtlinien vorgegeben? Wenn das bisherige nicht mehr die Priorität hat, was steht dann an erster Stelle? Und tatsächlich hat Gott mit der Verstockung Israels ein ganz neues, ein nie dagewesenes bekannt werden lassen. Es ist eine Gemeinde, es ist eine Auswahl aus allen Völkern und Nationen, einschließlich Israels. Und diese Gemeinde bildet den Leib des Christus, eine Gemeinde, die im Verborgenen zubereitet wird, für weltumfassende Dienste. Für diese neue Heilsordnung hat Gott auch einen neuen Mann herausgestellt. Das ist Paulus. Das hörten wir gestern Abend so im Anschluss noch, dass Gott eben dem Paulus noch Dinge geoffenbart hat, die stehen nicht im Alten Testament und nicht in den Evangelien. Nicht in Jerusalem, nicht mit und bei den Aposteln war Paulus zusammen, sondern weit weg in der Wüste von Damaskus. Dort begegnete er Christus und bekam eine Enthüllung, die jemals zuvor kein Mensch gesehen hat und geoffenbart war. Für mich ist deshalb der Beginn dieser Gemeinde, Sie dürfen anders denken, davon hängt keine Gotteskundschaft ab. Für mich ist der Beginn dieser Gottesgemeinde nicht Jerusalem, sondern später, vielleicht dort, wo der Geist Gottes hinein in die Versammlung sprach, Paulus und Barnabas, stellt euch heraus, ich will euch haben, dazu wart ihr und seid berufen, nämlich als auserwähltes, als außerordentliches Gefäß für den Dienst an die Nationen. Dort in Antiochien nahm also für mich die Gemeinde ihren Lauf, das Heil zu den Nationen zu bringen, aber nicht nur das Heil, sondern das Geheimnis Gottes, was vor den Äonen und Generationen in Gott verborgen war. Christus, das Geheimnis Christus, einmal unter den Nationen und dann Christus nicht nur bei uns und neben uns, sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das war ein Gottesevangelium und dazu wurde Paulus herausgestellt. Wir wissen ja, wie auch der Apostel Paulus sich schwer getan hat. Immer ging er in die Synagoge hinein. Das lesen wir ja so oft in der Apostelgeschichte. Ich zitiere nur Apostelgeschichte 13. Da sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus ab zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Und dann predigt er immer wieder den Juden zuerst. Aber die Juden und das Volk Israel, das lästerte und sie schüttelten den Staub ab. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 13, Vers 8, 46, Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen, zu euch Israel, musste zuerst die Botschaft verkündigt werden. Nun ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, so wenden wir uns nun zu den Nationen. Und als die Nationen diese Botschaft hören, da wurden sie froh und dankbar. Sie priesen Gott und verherrlichten ihn und wurden gläubig, wie viele zum ewigen Leben verordnet waren. Hier sehen wir Auswahl. Es geht von der Masse zur Auswahl. Von vielen zu ganz wenigen, die zum ewigen Leben verordnet waren. Und dann lesen wir immer wieder in den Kapiteln, Kapitel 18, da heißt es Vers 6, da hat er sich auch wieder herumgeplagt mit den Juden und auseinandergesetzt. Ich bin rein, Vers 6, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und den Abschluss bildet dann Apostelgeschichte 28. Da hat er sie nochmal versammelt. Da muss er sagen, es wird wahr, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Gott hat euch ein Narkotikum verpasst. Ganz genau, ein Narkotikum. Nicht für immer. Sie sollen ja nicht immer schlafen. Ein Narkotikum ist genau bemessen. Und dieses Narkotikum hat Gott gemessen für 2 Tage, 2000 Jahre. Augen, dass sie nicht sehen, Ohren, dass sie nicht hören, ein verstocktes Herz. Wir begreifen die Heilsgeschichte nicht anders. Wie sagt Paulus in Römer 11? Durch Israels Fall, durch ihren Fehltritt, durch ihr Versagen, durch ihr weggeschleudert werden, durch ihren Verlust, durch ihre Niederlage, durch ihren Fluch, durch ihre Verblendung und Ablehnung ist uns Nationen die Rettung geworden. Von wegen, dass wir schon zu Pfingsten an der Reihe waren. Da waren wir noch lange nicht dran. Verstehen wir jetzt erst einmal, dass Gott über den Fluch Israels uns diese große Gottesbotschaft zuteilt. Und wir haben gar keine Veranlassung, das Volk Israel in die Ecke zu stellen, weil wir ja eigentlich an ihrer Stelle jetzt Ungeheures, Unvergleichliches an Herrlichkeit geschenkt bekommen. Und deshalb beten wir für Israel, diesen anderen Heilsträger, für die Völker, für die Nationen, für das globale, nationale, dass die Völker zurechtkommen. Wir haben dazu eben auch Dienstaufträge, aber an eine andere Schöpfung, die wir nicht sehen. Und doch ist sie Wirklichkeit, die unsichtbare Welt. Es ging hinfort nicht mehr um die Proklamation eines sichtbaren Reiches und der Herrschaft Jesu, sondern um eine Herauswahl, eine Gemeinde, die jetzt im Verborgenen gesammelt, zubereitet, geschult wird für einen unsagbaren Dienst. Als der Heilige Geist zu uns, der Nationengemeinde, kam und als dieser Geist auch in uns hineinkam, wir werden heute Abend einmal darauf zurückkommen, da kam er zu uns ohne Formalitäten. Bin ich dankbar. Ohne Formalitäten. Ja. Völlig ohne Begleiterscheinung, ohne Vermittlerdienste von Menschen. Von Menschen. Wir brauchen keinen Priester. Nein, wir können diese Gottesbotschaft heute und jetzt annehmen und können sie glaubend, liebend fassen. Ohne Formalitäten. Ohne dass mit unserem Fleisch etwas gemacht wird. Das ist doch Religion. Muss immer etwas gemacht werden. Muss etwas. Und wenn Wasser mit dabei ist, es muss etwas gemacht werden. Allein. Und das ist paulinisches Evangelium. Allein das Hören und das Glauben. Das vertrauensvolle Hinwenden zu Christus macht uns zu Kindern Gottes und zu Trägern des Geistes. Wie sind wir gerettet worden? Wie sind wir gerettet worden, liebe Leute? Ihr Söhne Gottes, durch in der Gnade seid ihr gerettet, mittels des Glaubens. In der Gnade gerettet. Wenn man einmal die beiden Predigten, das können Sie machen, wenn Sie mal Zeit haben, die beiden Predigten des Apostel Petrus und des Apostel Paulus nebeneinander vergleichen. Der Petrus predigt Heilsgeschichte von David, und als er bei Jesus, dem Messias, den Gekreuzigten, ankam, da hat er gesagt, tut Buße, taufen. Der Paulus hat auch eine ganz große Predigt. Er fängt bei Abraham, er fängt bei der Wüstenwanderung an, Heilsgeschichte. Und als er dann bei Jesus, dem Messias, war, da heißt es, so sei euch nun in diesem Christus die Vergebung der Sünde bezeugt und verkündigt, wovon ihr im Gesetz nicht gerecht werden wollt. Das war für mich als 17-Jähriger eine Gottesoffenbarung. Das habe ich damals schon begriffen. Hier sind Weichen gestellt, ganz anders. Da aber das bei uns. Wir kriegen eine Botschaft bezeugt und verkündigt, können sie glauben und werden in demselben Augenblick werden zu Kindern Gottes gemacht. Einfacher geht's eigentlich nicht mehr. Einfacher geht's nicht. Ich kann diesen Text jetzt nicht lesen, aber das können Sie mal zu Hause machen. Paulus vergleicht also, oder Paulus verkündigt also die Botschaft von einem ganz anderen Blickwinkel aus.
Ich habe noch 5 Minuten. Schalt mal auf dieses Bild. Eberhard.
Ich habe ein paar Kopien gemacht. Sie können sie also dann am Ausgang mitnehmen. Ganz vorne ist der Schalter. Das ist also die Skizze der verheißene Gottesgeist.
Petrus Prophetie. Geht es? Petrus Prophetie reicht also bis in die allerletzte Zeit. Letzte Tage, jene Tage, der große und furchtbare Tag. Das ist die Prophetie eines Joel. Und auch der anderen Propheten. Dort wurde es angekündigt und zu Pfingsten war ein Einbruch. Ein Einbruch. Es war ein von, nur ein Teil. Ein von, es waren Erstlinge. Hier wurde angekündigt, hier sind Erstlinge und dann am Ende ganz Israel und später über alles Fleisch. Bei Joel war es die Prophetie, zu Pfingsten war es die Vorerfüllung. Und am Ende der Tage, wenn Gott den Geist noch einmal ausgießt, ist es die Vollerfüllung. Hier müsste eigentlich der Bibeltext stehen, Römer 11, 11. Durch ihr Versagen, durch Israels Exil, wurde uns Nationen die Rettung zuteil. Das Geheimnis der Gemeinde. Und es läuft eben anders. Nicht mit, sicherlich, Buße, Beugen ist auch bei Gemeinde. Wir beugen uns auch, da sind wir uns gleich. Aber äußere Dinge, wir erhalten nicht die Vergebung durch Taufe und durch Dinge tun, sondern im Glauben, im liebesmäßigen Vertrauen und eins werden mit Christus, wird uns die Verkündigung der Vergebung der Sünden geschenkt. Jeder Glaubende erhält die Gerechtigkeit Gottes. Israel ins Exil, Fluch unter Nationen und Gott führt es zurück. Wir haben leben schon in einer sehr heißgeschichtlich heißträchtigen Stunde. Wir sehen also Israel schon wieder zurückgeführt aus den Völkern und wir ahnen Großes, dass Gott mit diesem Volk einmal die ganzen Völker zurechtbringt. Hier haben wir das Zeugnis Apostelgeschichte 1, 8. Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem bis an die Grenze des Landes. Die erste Ausgabe der konkordanten Wiedergabe, so hat es Knoch übersetzt, bis an die äußerste Grenze des Landes. Ich habe diese. Und später hat man dann doch gesagt, das ist zu kurz gegriffen. Das ist wirklich zu kurz gegriffen. Denn zuletzt sind ja diese Zeugnisse auch prophetische Worte. Geschrieben in die allerletzte Zeit. Und deshalb schreibt man schon richtig. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die letzte Grenze des Landes. Das wird also das Volk Israel bis an die Enden der Erde. Das wird also Israel dann tun. Ich bin gleich am Schluss.
Ich fasse also noch einmal kurz zusammen. Der Heilige Geist, der uns gegeben ist, das ist der gleiche Gottesgeist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, nur wurde er für die Gemeinde mit einer anderen Bestimmung und Zielsetzung betraut. Das ist wichtig. Das Mandat, der von Gott gegebene Auftrag, war ein anderer geworden. Die Veränderung in der Heilsgeschichte machte auch eine Änderung in der Heilsstrategie des Geistes, des Heiligen Geistes, notwendig. Zu Pfingsten ging es um ein Ereignis auf israelitischem Boden, gegeben einem Volk, was dafür die Verheißung hatte und den Auftrag bekam, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Jetzt geht es um das Geheimnis der Gemeinde, die aus allen Nationen gesammelt, aufgebaut, zubereitet und zielgemäß dem Christushaupt entgegengeführt wird. Deshalb ist die Gemeinde auch nicht die traditionelle Fortführung des verstockten Israels, sondern ein ganz neuer Träger der Gottesoffenbarung. Und wenn das wahr ist, dass der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, dann haben wir damit eine ungeheure Entscheidung getroffen, dass dieser Geist unsere gesamte Lebensexistenz verändern und umprägen will hinein in das wesenhafte Bild des Christus. Nehmen wir diese Anregung einmal mit und denken darüber nach. Es ist gut, wenn wir bei der Betrachtung seines Wortes auch diesen Unterschied mitmachen. Der Herr segne sein Wort. Amen. Amen.